Herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio bei Radio Dreieckland. In der heutigen Sendung geht es um solidarische Landwirtschaft. Wir blicken auf die Funktionsweise von solidarischer Landwirtschaft und deren Prinzipien am Beispiel der Acqueria aus Seelis bei Leipzig und dann auf einen besonderen Plan der lokalen solidarischen Landwirtschaft, der Gartenkoop Freiburg. Sie will einen eigenen Hof und eigene Flächen kaufen. Die Acqueria aus Seelis bei Leipzig ist ein GärtnerInnen-Kollektiv, das nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft funktioniert. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch mit der Acqueria von Radio Blau Leipzig.
Ja, nun habe ich Teile des GärtnerInnen-Kollektivs und auch der Genossenschaft wahrscheinlich Acquerilla oder Acquerilla zu Gast. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen zu Beginn. Und was ihr da macht, seid ihr wirklich beide von der Genossenschaft und von dem GärtnerInnen-Kollektiv oder ist das vielleicht sogar getrennt voneinander?
Ja, ich bin Vince und genau, ich bin Teil des GärtnerInnen-Kollektivs der Acquerilla und bin außerdem auch im Vorstand der Genossenschaft jetzt seit noch gar nicht so langer Zeit, seit letztem Herbst.
Ja, ich bin Isa, ich bin Gärtnerin im Kollektiv, bin seit Anbeginn der Acquerilla dabei. Und ich war auch mal im Vorstand der Genossenschaft, aber konzentriere mich gerade eher auf die gärtnerischen Tätigkeiten und Orga und so weiter.
Jetzt müssen wir noch das Gemüse vorstellen, das ihr mitgebracht habt. Ihr seid ja ein Gärtnerinnenkollektiv und ihr baut wahrscheinlich doch viel Gemüse an. Ich habe hier einen Sellerie, den habe ich erkannt, eine Pastinake und zwei Möhren.
Ja,
ist das, was so bei euch angebaut wird im Moment? Oder ist ja auch eine ungünstige Jahreszeit zum Gärtnern, so ein bisschen der Januar?
Ja, das ist auf jeden Fall das, was es gerade teilweise in unseren Gemüsekisten gibt. Es gibt natürlich auch noch mehr verschiedene Kohls. Aber genau, ich dachte, ich bringe mal eine kleine Auswahl hier mit. Und natürlich ist es aber so, dass wir jetzt im Winter weniger Gemüse auf dem Feld selber haben als im Sommer oder im Frühjahr.
Ja. Ist jetzt so eine Jahreszeit, wo ihr auch schon andere Sachen vorbereitet im Januar? Also ist das jetzt schon, wo ihr andere Dinge quasi plant, die dann irgendwann mal fertig sind?
Ja, genau. Wir machen gerade sehr viel Planung, also so Saatgutbestellung, Jungpflanzen, Planung, also die Anzucht der Jungpflanzen wird geplant. Es werden Anschaffungen durchdiskutiert und angeschafft oder sich darüber informiert. Es werden auch so Gruppenprozesse vorangetrieben, also wie strukturieren wir unsere Pläne vielleicht ein bisschen besser oder wie ist unser Jahresablauf? Dann Öffentlichkeitsarbeit haben wir jetzt versucht anzukurbeln, weil die Saison zu Ende geht. Also unsere Saison geht immer bis März und dann im April geht es weiter. Ja, sowas. Und auch ein bisschen auf dem Acker so Bauaufgaben haben wir auch schon gemacht. Letzte Woche, als es nicht geschneit hat.
Ja.
Jetzt sind wir anhand des Gemüses schon tief hineingetaucht in das, was ihr da macht. Aber wo befindet sich der Acker überhaupt und was ist Acquerilla oder Acquerilla?
Ich fange mal einfach kurz an und du kannst ergänzen oder dann weitermachen. Unser Acker befindet sich bei Seelis. Das ist quasi nochmal wieder dann bei Taucher und insgesamt, glaube ich, so vielleicht 10 bis 15 Kilometer von Leipzig entfernt. Und bei Seelis gibt es eben tatsächlich auch noch andere, also Solawis. Und das ist für uns natürlich ganz schön, da mit anderen Solawis zusammen zu sein, weil wir dann schon was Geräte oder Lieferauto oder auch andere Dinge angeht, ganz gut auch zusammenarbeiten und kooperieren können. Und genau, da ist eben das Acquerilla, Ackerland.
Jetzt hatten wir schon diesen wissenschaftlichen Fachbegriff Solawi, solidarische Landwirtschaft. Vielleicht müsst ihr den jetzt auch erklären.
Ja, genau. Solidarische Landwirtschaft oder auch im Englischen Community Supported Agriculture, CSA. Genau, das ist ein Konzept, wo Produzentinnen und Konsumentinnen zusammenkommen, in unserem Fall in der Genossenschaft. Und wir produzieren das Gemüse und die, wie der Name sagt, Konsumentinnen konsumieren das. Aber trotzdem sind wir quasi voneinander ja abhängig auf dem Markt. Und die Idee hinter der solidarischen Landwirtschaft ist, dass sich Leute für ein Jahr quasi verpflichten, uns Gemüse abzunehmen. Und wir dann in unserer Anbauplanung für den Acker halt auch damit planen können, wie viel Möhren braucht es halt für 100 Anteile und eben nicht wie auf dem freien Markt dann irgendwie für 1000 Leute Möhren anbauen oder wie letztens mit dieser Kartoffelaktion. Einige haben vielleicht davon gehört und dann so, ups, wir haben 400 Tonnen übrig. Genau, und es gibt bei uns und bei vielen anderen Solavis, nicht bei allen, auch eine Bietrunde, auch so gerade Stichpunkt Solidarität, wo es wir quasi einen Mittelwert vorgeben. Wenn wir sagen, okay, mal angenommen, wir haben 100 Anteile, dann können wir damit unsere wirtschaftliche und anbauliche Planung machen, wissen dann ungefähr, wie viel wir an Geld ausgeben müssen in der Saison. Und da wird dann ein durchschnittlicher Wert zum Beispiel eben durch 100 gebildet. Und dann ist das aber ein Orientierungswert und dann gibt es eine Genossenschaftsversammlung und die Leute können dann mehr oder weniger dafür bieten, solange am Ende für uns der Durchschnittswert wieder rauskommt.
Die Leute, die die Pastinake dann kochen wollen, die müssen auch Mitglied der Genossenschaft werden oder müssen die auch mitarbeiten auf dem Acker? Wie ist das? Wie weit muss man sich da involvieren?
Ja, also es ist eben schon so, dass die Leute dann Teil unserer Genossenschaft werden quasi. Und mit der Mitarbeit ist es so, auch da unterscheidet sich natürlich so eine Solavi jetzt von einem anderen Gemüsebetrieb, dass wir uns eben schon auch so verstehen, dass es ein gemeinsames Projekt ist. Und wir haben dann über das Jahr verteilt verschiedene Ackereinsätze. Also das ist dann in der Regel ein Samstag, wo wir dann von 10 bis 16 Uhr mit den MitgliederInnen, die eben an diesem Samstag Zeit haben, zusammen auf dem Acker sind. Also aus dem GärtnerInnen-Team sind dann auch 1 bis 2 Leute da. Und das machen wir vor allem im Frühjahr und im Herbst, weil wir da eben dann besonders viel Unterstützung brauchen, jetzt im Frühjahr bei Aussaaten zum Beispiel und im Herbst dann eben für die großen Lagerernten. Also zum Beispiel Sellerie- oder Möhrenernten waren Sachen im Herbst, die wir im Gartenteam gar nicht komplett alleine geschafft hätten sozusagen und wo wir dann den Oktober über an den Samstagen uns eben immer wieder die Leute aus der Genossenschaft eingeladen haben, mit uns auf dem Acker zusammen zu ernten.
Funktioniert das gut, weil das impliziert ja auch erstmal, dass die Leute von ihrer passiven Konsumhaltung dann quasi zu einer anderen, aktiveren Haltung übergehen müssen. Oder vielleicht gibt es ja einige Leute, die schon ein Interesse haben. Also man kann ja auch so ein Interesse, so eine Neugier befriedigen, wie es da so ist auf dem Acker. Und es gibt ja viele Leute, die Kleingärten haben, die schon vielleicht gärtnerische Vorerfahrungen haben. Wie gut funktioniert das also, die Leute aus dieser passiven Haltung rauszulocken?
Ja,
unterschiedlich.
Mal mehr, mal weniger. Also es gibt einen bestimmten Prozentzahl, glaube ich, ne, an Leuten, die Mitglied sind bei uns, die tatsächlich auch zu den Ackereinsätzen rauskommen. Also es gibt immer eine gewisse Anzahl von Leuten, die wir einfach damit nicht, ich sage jetzt mal, aktivieren können oder so. Genau, es gibt aber auch ja andere Möglichkeiten, bei uns quasi mit zu unterstützen oder aktiv zu werden. Und wenn man jetzt nicht so Bock hat irgendwie auf körperliche Arbeit oder so. Genau, vielleicht können wir da später noch bei der Genossenschaft noch zu sagen, aber bei den Ackereinsätzen ist das so, dass also die Leute, die rauskommen, wir sind dann, manchmal sind wir nur zu fünft, aber oft sind wir auch irgendwie zwischen 20, 30 Leute. Leute bringen ihre Kinder mit und dann gibt es irgendwie ein paar Leute kochen für alle und ja, dann trudeln die Leute so langsam ein und es gibt halt immer so ein paar Leute, die regelmäßig rauskommen, die wissen dann auch irgendwie schon, was wo ist und so, die unterstützen die anderen. Aber insgesamt ist das eigentlich immer eine coole Stimmung und man schafft auch immer irgendwie mehr, als man denkt. Und meistens sagen die Leute, die das erste Mal draußen sind, so, ich bin schon ewig Mitglied und ich habe es immer nicht rausgeschafft, aber jetzt, wo ich einmal hier war, komme ich auf jeden Fall wieder.
So. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die dann bei den Ackereinsätzen waren, dass sie dann tatsächlich auch öfter und regelmäßiger kommen sozusagen. Ich glaube, manchmal ist dieser erste Schritt noch ein bisschen schwierig.
Ist ja vielleicht auch so ein Lernprozess und vielleicht auch gesellschaftverändernder Prozess, wenn man Leute aus dieser passiven Haltung herausholt und sie halt die Verantwortung auch für sowas wie ein Lebensmittel, das hat ja auch vielleicht was mit Verantwortung zu tun halt. Oder ich meine, das ist ja was eigentlich Cooles, die Idee ist ja, Leute zu involvieren und dass die mehr sich auch bewusst werden, was das eigentlich ist, so ein Lebensmittel halt. Und
ja, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was man eigentlich konsumiert, ne? Also Leute sehen dann irgendwie, dass eine Mohrrübe blüht oder so. Also, dass sie das kann überhaupt. Oder so Sachen. Genau, und meistens ist es halt auch eine sehr befriedigende Arbeit. Ich meine, wir machen das ja auch gerne, ja. Können das ja auch bestätigen. Und genau, viele Menschen sehen das dann, glaube ich, auch so, dass sie dann am Ende des Tages irgendwie happy zurückgehen und sich meistens dann noch die kleinen runzligen Gemüses, die wir sogar aussortiert hätten, noch einsammeln, weil die kann ja nicht jetzt hier einfach verloren gehen und so.
Ja, es ist einfach natürlich was sehr, sehr Schönes, ne? Am Gärtner in sein Allgemein, was ja auch viele Leute bestimmt sonst vom Kleingarten her vielleicht kennen oder auch natürlich, wenn sie dann zu einem Ackereinsatz kommen zum Beispiel, einfach, dass man sehr direkt eigentlich sieht, was man so den ganzen Tag geschafft hat. Ne? Es ist dann vielleicht auch zwischendurch ein bisschen anstrengend, wenn man dann da von 10 bis 16 Uhr oder so sitzt und diese Möhren erntet. Aber es ist auch ein tolles Gefühl, einfach zu merken, ja, was man da so schafft. Und natürlich auch dieses, das dann zusammenzumachen und dabei natürlich auch eine Möglichkeit zu haben, die anderen Leute aus der Genossenschaft kennenzulernen.
Wie viele Leute sind so fest bei euch im Team dann, die dann fest auf den Äckern halt arbeiten? Sie kommen ja dann, weil sie sind ja auch wichtig halt quasi als Menschen, die jeden Tag da sind.
Ja, wir sind momentan 5 Gärtnerinnen und noch eine FEJ-Person. Genau, und werden in die nächste Saison auch so starten mit 5 Personen, die so im Jahresdurchschnitt so 25 bis 30 Stunden die Woche da sind, plus eine Person, die FEJ macht und auch ähnlich. Ja.
Ihr baut das alles an, dann wächst das, dann wird es geerntet und dann landet es in den Verteilstationen. Ich glaube, ich könnte was über die Verteilstationen erzählen und da muss man dann hin, wenn man das Gemüse bekommen möchte, oder?
Genau.
Gibt es auch andere Möglichkeiten?
Nee, das läuft tatsächlich über die Verteilstationen. Da gibt es eine Verteilstation, unsere kleinste, auch direkt in Taucher. Dann haben wir eine im Leipziger Norden, 2 im Leipziger Westen, eine auch quasi hier in der Nähe vom Radio im Süden und nochmal 2 im Leipziger Osten. Und da können dann, mittwochs ist tatsächlich immer unser Liefertag und da kann das dann Mittwoch abgeholt werden.
Und man könnte auch so neue Verteilstationen etablieren, wenn man jetzt so irgendwie so ein Hausprojekt ist und so einen Laden im Erdgeschoss hat oder so. Ist sowas möglich?
Ja, grundsätzlich ist das möglich. Also auch mit weniger Leuten, wenn das auf unserer Liefertour liegt. Wenn das jetzt in einem neuen Stadtteil ist, wäre es auf eine Art natürlich auch cool. Wir hatten auch mal für ein Jahr in Tschocher, Groß-Kleinschocher, ich weiß nicht, eine Verteilstation. Da waren dann halt aber 3 Leute und das war ein echt riesiger Umweg und das haben wir dann wieder aufgehört. Also genau, aber grundsätzlich, wenn da ein paar Leute zusammenkommen, die mitmachen wollen, dann ist es auf jeden Fall möglich, ja.
Es gibt ja in Seelis, in und um Seelis noch so andere Solavis und so. Ist das dann, ergänzt ihr euch gegenseitig? Wie ist das mit den Verteilstationen? Ja, oder ist das dann auch ein bisschen Konkurrenzkampf schon auch in diesem Bereich?
Also mit den Verteilstationen ist es jetzt nicht unbedingt so, dass wir alle die gleichen Verteilstationen haben. Das sind schon auf jeden Fall auch unterschiedliche Verteilstationen dabei. Aber eine sehr wichtige Sache zum Beispiel, wo wir zusammenarbeiten, ist, dass wir uns unser Lieferauto teilen. Und das ist natürlich für alle total super, weil es natürlich einfach viel mehr kosten würde, wenn jetzt jede Solawi einen eigenen großen Transporter kaufen würde. Und ja, so haben wir eben einen großen Transporter und dann gibt es die kleine Beete, die den an einem anderen Tag nutzt, die rote Beete und uns. Und wir nutzen den eben zusammen und ähnliche Dinge gibt es zumindest auch immer mal wieder, was andere größere Geräte angibt, dass man sich da gegenseitig irgendwie aushilft.
Ja, bei Traktoren, Anbaugeräten oder auch mal im Frühjahr zu einer Zeit, wo wir vielleicht noch gar nicht 5 Tage die Woche draußen sind, dann mal gießen oder die Tunnel auf und zu machen, dann kann man sich da so ein bisschen reinteilen. Ja.
Also seid ihr schon auch miteinander vernetzt als Solawis und sprecht euch mit, kommuniziert miteinander, wie halt die Entwicklung so ist und wo man vielleicht noch ja was verbessern könnte, wo man Lücken füllen könnte, wie das Angebot halt ankommt.
Ja, also wir sind auf jeden Fall viel im Austausch miteinander, also vor allen Dingen die drei Solawis, die uns gerade genannt hat, also kleine Beete, rote Beete und wir, die Akria. Aber genau, man kann halt auch nicht komplett außen vor lassen, dass es irgendwie trotzdem auch eine gewisse Art von Konkurrenz oder irgendwie da ist, weil halt es ja schon so ist, dass nicht alle Solawis, die es in Leipzig gibt, es gibt ja noch mehr, auch größere und kleinere, und eigentlich keine von den Solawis sind, glaube ich, gerade so voll. Also man denkt ja, es leben ja wie viel, 600.000 Menschen oder sowas in Leipzig. Genau, aber da ist auf jeden Fall, ja, alle suchen so ein bisschen auch noch nach Mitgliedern und so. Und das ist natürlich dann schwierig. Also, ja, genau. Wie geht man damit um? Natürlich will man eher kooperieren, statt irgendwie in Konkurrenz miteinander treten. Ja, genau.
Ja, was unterscheidet euch eigentlich von den anderen Solawis? Also, ihr seid jetzt die Akria. Was ist das Besondere an euch?
Wir sind auf jeden Fall eine eher kleinere Solawi. Wir haben momentan so um die 100 Anteile, große und kleine. Also die kleinen zur Hälfte gezählt und die großen als ein Ganzes. Genau, wir sind quasi auf einer Insel, könnte man sagen. Also wir haben keinen Hof oder sowas, sondern wir haben wirklich, wir sind in so einer Agrarwüste, so ein Streifen, der da so reinkommt. Das hat Vor- und Nachteile, aber genau, man kann bei uns auch voll gut mal rauskommen, zelten oder auch mal eine kleine Party machen, wenn man bei uns Mitglied ist. Es gab schon die ein oder andere Sache, das ist halt voll ruhig und viel Platz und so. Also genau, wir sind halt nicht irgendwie in einem Dorf angebunden. Dann haben wir, glaube ich, schon auch einen gewissen politischen Anspruch, würde ich sagen. Also wir haben jetzt kein offizielles politisches Selbstverständnis, aber für uns ist diese politische Seite von Solawi und auch von kollektivem Arbeiten schon sehr wichtig.
Ich würde das auch noch mal so sagen, dass dieser große, also diesen Wunsch, alles eben sehr kollektiv zu machen, ja eben auch nicht nur darum geht, wie wir insgesamt als Solawi versuchen, diese Trennung von denen, die produzieren und die nur konsumieren, so ein bisschen zu verändern, sondern auch innerhalb von uns als GärtnerInnen-Team zum Beispiel. Und das ist nicht unbedingt so, dass das bei jeder Solawi so ist, dass die sich auch untereinander quasi als Kollektiv organisieren. Das ist nicht immer so.
Genau. Und was auch noch eine Besonderheit von uns ist, genau, im Vergleich zu allen anderen Solawis in Leipzig, ist auf jeden Fall, dass wir in unserem GärtnerInnen-Team keine Cis-Männer haben. Genau, das ist uns auch wichtig. Das hatten wir, dann hatten wir es nicht mehr. Dann haben wir gemerkt, dass es eigentlich ziemlich nice ist, das nicht zu haben. Und haben es jetzt auch beschlossen, dass wir dabei bleiben wollen. Genau. Und es ist auch immer wieder cool, wie die Leute gucken, wenn man als weiblich gelesene Person mit einem Trecker da irgendwie durchs Dorf fährt oder irgendwo also ist auch nicht, oft ist es auch nicht cool.
Die herkömmliche Landwirtschaft ist auch um euch rum und ihr seid Teil einer Agrarwüste, jetzt so ein bisschen außerhalb von Seelis, glaube ich halt. Mhm. Ist das mit Biolandwirtschaft eigentlich, da habe ich auch immer gehört, dass das ja manchmal schwierig ist abzugrenzen, wenn da auf der Nachbarfläche halt herkömmlich gewirtschaftet wird. Ist das bei euch Bio jetzt oder wie macht ihr das? Da gibt es ja dann wahrscheinlich so Zertifizierungen, die dann aber auch streng kontrolliert werden und wo das auch dann teurer wird, wenn man das alles immer, wie könnt ihr darüber was erzählen, wie das ist mit Bio-Gemüse?
Ich würde dazu antworten, genau, dass wir tatsächlich gerade aus den Gründen, dass das eben auch einfach sehr teuer ist, keine offizielle Bio-Zertifizierung haben und andererseits eigentlich viel mehr Bio-Kriterien erfüllen als andere Betriebe, die größer sind und aber eine Bio-Zertifizierung haben, weil wir eben selber ja einfach im Vergleich zu jetzt so konventionellen Betrieben einfach ganz, ganz anders mit Wasser, halt Düngung, Schädlingsbekämpfung und so Sachen, wo halt in der konventionellen Landwirtschaft schon sehr viel Schadstoffe einfach auch verwendet werden, wir eben sehr, sehr vorsichtig sind oder zum Beispiel auch Nützlinge einsetzen als biologische Schädlingsbekämpfung und da einfach einen anderen Ansatz haben.
Genau. Und unsere Nachbaräcker sind konventionell. Das ist konventionelle Landwirtschaft. Da ist Raps und Getreide und dann wieder Raps und Mais, natürlich nicht zu vergessen. wir haben am Anfang vor jetzt schon 6 Jahren, haben wir links und rechts an unserem Streifen eine dicke Hecke eingezogen, also eine Naturschutzhecke auch, von der EU gefördert. Und die ist mittlerweile echt richtig ordentlich gewachsen, sodass wir da auch, was Abdrift oder so angeht, ne, wenn die da sprühen und so, auch da ganz gut geschützt sind. Genau, und diese Biozertifizierung würde uns auch einfach nichts bringen, weil wir sind nur Solawi, die Leute kommen raus, die können sich angucken, was wir machen, wie wir das machen. Dann können wir uns diese Prüfungen sparen, die da jedes Jahr kommt, plus was wir da an Förderung bekommen würden, würde sich dadurch, dass wir so klein sind, auch finanziell dann wiederum nicht wirklich lohnen. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, apropos so Kriterien und dass wir die eigentlich da schon voll drüber sind, dass wir auch ungefähr, ich sag jetzt mal grob die Hälfte oder vielleicht von unseren Jungpflanzen auch selber anziehen und da auch nur samenfeste Sorten verwenden. Ist jetzt ein bisschen ausschweifend, das zu erklären, aber was das für einen politischen Hintergrund hat, ist, dass samenfeste Sorten halt erhalten werden sollten, damit Leute, die Pflanzen anbauen, auch weiterhin in der Lage sind, ihr eigenes Saatgut von ihren Pflanzen zu nehmen und die wieder neu anzubauen. Was bei F1-Hybriden, was auch in der Biolandwirtschaft viel benutzt wird, eben nicht mehr möglich ist.
Also ganz einfach gesagt, wenn man einen Kürbis zum Beispiel geliefert bekommt, dann kann man den Kürbis von uns, kann man den Kürbiskern daraus nehmen und wieder eine neue Kürbispflanze daraus wachsen lassen. Und das geht halt bei vielen anderen nicht mehr. Stimmt, das könnte auch noch als Ergänzung eigentlich zu der Frage davor gehen, was die Karine besonders macht, dass wir eben auch nicht alle, aber doch einiges eben an den Jungpflanzen, zum Beispiel auch die Tomaten und Auberginen, also unser Fruchtgemüse, dass wir da eben die Jungpflanzen auch selber anziehen und nicht, wie das bei vielen anderen Betrieben eher üblich ist, als fertige Jungpflanzen quasi kaufen.
Und da haben wir auch nur samenfeste Sorten, also bei denen, genau, Paprika, Gurke, Tomate, Aubergine, was genau die geilen Sachen im Sommer sind, die alle haben wollen. Da achten wir drauf, auch irgendwie eine große Auswahl an Sorten zu haben und samenfeste Sorten zu haben. Und wir haben sehr viel Tomaten.
Wir sind jetzt schon bei dem Teil, wo wir darauf gucken können, was uns in Zukunft so blüht, also was jetzt also an Gemüsen zu erwarten ist. Also ihr habt jetzt ja einiges, was ihr dann aussät und was dann im Frühjahr und Sommer wachsen wird. Was habt ihr so auf dem Speiseplan dann für uns vorbereitet?
Ja, ich würde einfach mal ein bisschen anfangen. Genau, also wir haben eigentlich versuchen wir quasi wie so das ganze Jahr durch irgendeine Art von Salaten auch immer zu haben. Und das ist auch eines der Sachen, die jetzt zum Beispiel auch teilweise im Gewächshaus zumindest überwintern können. Also da haben wir auch eine größere Auswahl, würde ich sagen, von so Rucola, Posteleien, Kopfsalate.
Asiasalat. Sehr lecker.
Geht es weiter, Also was dann in den Gewächshäusern sonst noch viel passiert, sind Sachen wie Spinat, den wir anbauen, Fenchel, Kohlrabi. Das sind erstmal noch so Sachen jetzt für Frühjahr. Und dann, wie vorhin schon ein bisschen erwähnt, im Sommer ist dann in unseren Gewächshäusern sieht es dann so aus, dass wir zum einen sehr viele Tomaten haben, Gurken, Aubergine, Paprika, genau.
Stangenbohnen.
Genau.
Also all die Leute, denen jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft, die können jetzt natürlich erstmal, müssen sich jetzt auch die Frage nach dem Preis vielleicht noch stellen. Was kostet denn sowas, so eine Gemüsekiste oder so ein Abo dann?
Ja.
Ungefähr.
Genau, also wie ich ja vorhin schon meinte mit der Bietrunde, kann es ja auch variieren. Ich glaube, wir sind jetzt, also die unsere Bietrunde kommt ja jetzt erst noch. Das heißt, da stellt sich das dann halt auch erst so ein bisschen raus, weil je nachdem, wie viele Mitglieder wir haben, entsteht ja ein unterschiedlicher Preis so ein bisschen. Aber so ganz grob kann man sagen, wir sind bei 120
tatsächlich für einen großen Anteil.
Genau, 120 Euro für einen großen Anteil. Das ist, wenn man sehr viel kocht und Gemüse isst, reicht das für zwei Personen. Erfahrungsgemäß teilen sich aber einen großen Anteil auch sehr gerne so Vierer-, Fünfer-WGs.
Ist das dann im Monat oder wie ist das?
Ja. Genau, das im Monat. Und wenn man das jetzt mit vier Leuten zum Beispiel sich teilt und dann, jetzt momentan ist es alle zwei Wochen über den Winter, aber ab Mai wahrscheinlich ist es dann jede Woche. Genau. Und es gibt den kleinen Anteil noch, der ist im Durchschnitt ein bisschen mehr als die Hälfte, weil es für uns da einfach ein größerer Aufwand ist. Genau. Und da ist der Durchschnitt eben dann ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber genau, was ich nochmal betonen will, ist, dass wir halt eine Bietrunde machen und dass es halt auf jeden Fall auch immer so ist, dass manche Anteile viel mehr zahlen und andere Anteile viel weniger. Also da gibt es auch, also die Erfahrung zeigt, dass es auch wirklich gemacht wird. Also das, genau.
Wer mehr Geld hat, dann eben auch mehr Geld bieten kann und eben andersrum. Und wo wir jetzt schon so viel über diese Bietrunde geredet haben, vielleicht nochmal für alle, die jetzt schon ein bisschen neugierig geworden sind, das ist tatsächlich am nächsten Sonntag, also dem 9.2., 8.2. Und dann um 17 Uhr im Pögehaus. Das ist im Leipziger Osten.
Genau, das ist in der Hedwigstraße 20.
Und da gibt es dann eben die Möglichkeit sozusagen, sich für die nächste Saison eben Teil der Aquarelle zu werden, die Gemüsekiste.
Als eine Möglichkeit, ne?
Ja.
Also anstreichen im Terminkalender. Was steht sonst noch in eurem Terminkalender? Habt ihr jetzt noch andere wichtige Dinge, die euch beschäftigen? So wollt ihr neue Geräte kaufen oder was ist sonst noch so wichtig jetzt im Frühjahr? Was beschäftigt euch sonst noch so? Außer die Bietrunde.
Ja, tatsächlich habe ich heute, ich hatte heute Bürotag, ich habe mich beschäftigt heute mit dem Kühlcontainer, den wir nächstes Jahr im Winter brauchen, um unser Lagergemüse zu kühlen. Da besorgen wir uns gerade von eBay Kleinanzeigen ein und sind da jetzt gerade am, wie kriegen wir den hier her? Und das ist ein Riesending und wer lädt den ab und so. Das ist Thema. Dann eine neue Batterie für die Solaranlage. Da wird gerade recherchiert. Ne?
Genau. Also eigentlich als nächste Termine sonst sozusagen gibt es dann auch nochmal einen Treffen, was ich auch sehr nett finde, mit allen schon ein bisschen länger Aktiveren der Genossenschaft. Also das nennen wir dann selber immer unseren Saisonauftakt. Und einfach wir uns eben auch gegenseitig mitbekommen. Und weil wir ja jetzt eher die Sachen auf dem Acker machen, dann auch nochmal hören, wie läuft es eigentlich gerade in der Mitgliederverwaltung oder gibt es jetzt noch irgendwelche Themen, was unsere IT oder die Webseite angeht, die wir besprechen müssen. Und Genau, da ist es aber schön, dass wir dann eben auch nicht nur sozusagen uns regelmäßig treffen, um uns zu organisieren, sondern auch einfach sowas wie so einen Saisonauftakt machen, wo es eben auch darum geht, einfach ein bisschen nett beisammen zu sein.
Ja, da fällt mir ein, das habe ich nämlich vorhin gar nicht nochmal gesagt, mit dem, wie kann man mithelfen, wenn man jetzt keine Lust hat, irgendwie auf dem Acker rumzuwühlen oder draußen zu sein oder vielleicht auch Leute, die einfach nicht so können. Ne,
sich Gemüseallergie.
Ja, oder Bewegung irgendwie eingeschränkt ist, genau. Und zwar haben wir echt ein paar ganz tolle Leute. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle aktiven Menschen in unserer Genossenschaft, die sich eben auch in verschiedenen AGs engagieren. Es gibt eine Kommunikations-AG, es gibt die Mitgliederverwaltung, es gibt eine Öffentlichkeitsarbeits-AG, es gibt die IT-AG und bestimmt habe ich jetzt noch welche vergessen, aber genau, auch da, da gibt es so den harten Kern und der trifft sich einmal im Monat online zum Genossenschaftsplenum und da werden halt genau, die Finanzen zum Beispiel, da werden ja so Sachen besprochen, die quasi ja auch so wirtschaftlich größer gesehen die komplette Genossenschaft betreffen. Da geht es nicht so sehr darum, welche Sorte Radieschen wir jetzt anbauen.
Also wenn man jetzt Appetit bekommen hat auf eine schöne Pastinakensuppe, dann weiß man Bescheid jetzt. Man kann auf eurer Internetpräsenz wahrscheinlich dann nachgucken, um alle Details, wie man Mitglied werden kann, auch nochmal nachzulesen. Die könnt ihr nochmal durchsagen.
Ja, das ist einfach Acquireia, also so wie der Acker und dann ILLA.de. Und man findet uns auch auf Instagram. Da heißen wir auch Acquireia.
Zum Schluss noch das Beste, was ihr jemals gekocht habt von eurem Gemüse. Ich habe jetzt Pastinakensuppe genannt. Was fällt euch so ein? Was kann das noch toppen?
Naja, also ich glaube, ich finde schon, dass das Leckerste eigentlich wirklich, wenn man sich dann mit dem Sommergemüse, wenn es da ist, so die Tomate, Aubergine, Paprika, also sich einfach so eine richtig leckere, frische Tomatensauce zu machen, das glaube ich bei mir. Für den Herbst würde ich sonst noch den Kürbis sagen, aber sonst glaube ich, wäre diese so eine frische Tomatensauce mein Favorite.
Ja, bei mir geht es in die ähnliche Richtung, aber was ich auch nochmal was anderes, was ja. Ich auch zum Beispiel richtig geil finde, ist im Herbst, frühen Winter oder auch jetzt teilweise im Winter noch so diese geilen Salate, wenn man sich so einen gemischten Salat macht aus irgendwie Postelein, Asiasalat, Rucola und Feldsalat oder so, das ist einfach, und das kriegt man ja auch so nicht. Das ist auch immer richtig lecker.
Was ich noch entdeckt habe, so ein streifengeschnittener, gebackener Kürbis, so schön gewürzt mit Hefeflocken. Und, ja, das kann ich auch sehr empfehlen auf dem Backblech. Hokkaido, habt ihr Hokkaido?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt ja einige gute Tipps gehabt. Also guckt nach auf der Internetpräsenz, wie ihr Mitglied werden könnt oder in der Genossenschaft und meldet euch dort.
Das war ein Gespräch mit dem GärtnerInnen-Kollektiv Acquireia aus Seelis bei Leipzig von Radio Blau. Und auch hier in der Nähe von Freiburg gibt es Solavis. Die Gartenkoop Freiburg gibt es seit 2009 als solidarisches Landwirtschaftsprojekt. Ab 2011 wurden die Flächen rund um eine gepachtete Hofstelle in Tunsel südlich von Bad Krozingen, etwa 20 Kilometer von Freiburg entfernt, bestellt. Etwa 300 Mitglieder tragen die Biolandwirtschaft mit ihren Beiträgen, arbeiten einige Male im Jahr mit und bekommen dann wöchentlich saisonales, regionales Gemüse. Die Mitglieder zahlen einen Beitrag je nach Selbsteinschätzung und Einkommensverhältnissen und finanzieren darüber auch professionelle GärtnerInnen in einem Team. Jetzt könnte es eine große Neuerung bei der Gartenkoop geben. Die Initiative will die gepachtete Hofstelle in Tunsel verlassen und einen eigenen Hof, den bisherigen Obsthof Kiechle, kaufen, bei Mengen zwischen Schallstadt und Bad Krozingen. Wir haben mit Luciano von der Gartenkoop darüber gesprochen.
Ja, warum wollt ihr das Gewohnte verlassen und umziehen?
Wir hatten eigentlich von Anfang an, seit der Gründung unserer solidarischen Landwirtschaft, diese Motivation, dass die Produktionsmittel und eigentlich auch das Land sowas wie ein Gemeingut sind, also auch der Gemeinschaft gehören, damit die Produktionsmittel nicht in privaten Händen liegen. Und das konnten wir natürlich bislang nur bei den Maschinen, Folientunnel, Container, Werkzeug, die Sachen irgendwie machen. Und das Land, das war immer gepachtet. Und eigentlich habe ich kaum eine Perspektive auch in den letzten Jahren gesehen, irgendwie auch einen Hof zu kaufen. Das war immer nur so ein Traum. Man hat durchaus mal immer wieder mitgekriegt, da passiert was, aber es war dann nicht so ein geeigneter Standort. Und genau, ungefähr vor einem Jahr ist dann diese Möglichkeit in Mengen dann über persönliche Kanäle dann ins Gespräch gekommen und da konnte sich auch dieser Traum im Prinzip auch konkretisieren. Und wir hatten ja auch zuletzt vor 3-4 Jahren mal so eine Art Tagung für uns so intern, wo wir gesagt haben, wo wollen wir in 5 Jahre stehen, wo wollen wir in 50 Jahre stehen. Und eigentlich war das Fazit dieser Tagung, dass wir, um dieses Projekt auch einfach erfolgreich weiterzuführen, eigentlich unsere Resilienz steigern müssen, also unsere Widerstandsfähigkeit, und zwar sozial, ökologisch und ökonomisch. Diese Branche ist extrem unter Druck und auch die Solarwies, obwohl es eigentlich auch besser geht im Verhältnis vielleicht zu anderen Initiativen, aber wir sehen da eine wahnsinnig gute Chance, eben einen eigenständigen Solarwiehof für die Zukunft aufzubauen, also auch für Generationen nach uns.
Heißt, ihr hattet jetzt in Tunzel immer ein bisschen die Unsicherheit, ob das langfristig da weiter möglich ist.
Ja, die
ist.
Pachtverhältnisse sind eigentlich schon okay, ist ganz gut. Da sind aber durchaus Änderungen, die spürbar sind im Dorf, Familien und Flächen, die mal hin und her bewegt werden. Es gibt eine gewisse Unsicherheit, aber gleichzeitig haben wir auch ein relativ gutes Verhältnis zu dem Verpächter. Der wird sich durchaus freuen, wenn wir da bleiben würden. Aber wir haben von unserer Infrastruktur her sind wir doch etwas prekär. Wir haben keine Sozialräume, wir haben keine guten Lagerräume, Sanitärräume und solche Sachen. Und wir sehen einfach jetzt auch die Möglichkeit, eine eigene Hofinfrastruktur aufzubauen, die uns die Arbeitswelt erleichtern würde und einfach bessere Räume schaffen würden, wo wir uns auch als solidarische Landwirtschaft, als Community, wo unsere Mitglieder sich auch wohlfühlen und einfach ein Ort, wo wir einfach uns einfach mehr entfalten können und viel mehr in Richtung soziale und ökologische Innovation, die eigentlich ständig in diesem Projekt ist, dass wir das einfach besser ausleben können. Auch so Sachen wie Bäume pflanzen, Hecken pflanzen, das kann es auf gepachteten Flächen nicht so gut und so können wir einfach einen Ort wirklich in die Zukunft und langfristig gestalten und das birgt einfach sehr viel Motivation und auch die Idee einfach von so einer gewissen kollektiven Sicherheit über dieses Land, dass man dem Markt entzieht und langfristig für ökologischen Anbau sichert.
Ja, noch ein paar Worte zum Obsthof Kiechle, den ihr jetzt kaufen wollt mit seinen Flächen.
Also das ist eine Familie, die schon über 30 Jahre, seit 91 eigentlich ökologischen Anbau dort macht. Also wenn man die Familie Kiechel noch weiter, das geht wohl hunderte Jahre zurück so. Aber konkret der Hof, wo sie sind, bislang haben sie 91 übernommen. Und genau, und die kommen jetzt am Ende ihres Zyklus. Und die sind auch sehr ökologisch motiviert. Die haben eine wahnsinnsstarke Bodenfruchtbarkeit zum Beispiel aufgebaut. Diese Böden, die haben bis zu 4% Humusgehalt. Und das ist natürlich sehr attraktiv für ein Projekt wie wir. Einfach um deren Traum oder deren Lebenswerk in einer Form weiterzuführen. Der Standort ist näher an Freiburg, das sind nur 13 Kilometer von Freiburg Innenstadt, also vom Vauban oder St. Georgenhaus sogar noch viel näher. Es gibt einen Bahnhof in Norsingen, da kann man in 1300 Meter zu Fuß dann direkt am Bahnhof sein oder von Stallstadt mit dem Fahrrad, also super gut erreichbar. Die Böden sind Lössböden, also grob gesagt, es ist zwischen Schwarzwald und Thuniberg. Der Standort ist einfach extrem attraktiv, die Flächen alle zusammenhängend und es, ja, also unserer unserer Sicht, also es sind viele Faktoren, wo wir sagen, hey, das ist wirklich ein richtig guter Standort, um so eine langfristige Perspektive aufzubauen. Und das war auch ein kleinbäuerlicher Betrieb. Und die, also auf vielen Ebenen, ökologisch und sozial und ökonomisch, können wir gegenseitig sozusagen unsere Realitäten nachvollziehen. Und genau, wir führen im Prinzip irgendwo deren Tradition auch in einer neuen Version im Prinzip weiter.
Und die Flächen wären auch groß genug?
Es ist ungefähr gleich groß wie das, was wir in Tunsel im Moment haben. Also es sind 8,2 Hektar, die zusammenhängend sind. Und dann gibt es eben ein Flurstück von 0,5 Hektar, wo eben eine sehr alte Hofstelle ist. Das muss man vielleicht noch betonen, die Hofstelle von der Familie Kiechle, die war immer im Dorf in Mengen. Und die werden sie behalten, weil da wohnen sie. Das heißt, wir übernehmen keinen funktionierenden Betrieb und wir müssen tatsächlich... Also früher war da so ein Schweinemaststall und der ist leider in sehr, sehr schlechtem Zustand. Also das haben wir uns genau angeschaut, auch mit Leuten, die auch mehr von Bau verstehen als ich. Und alle haben gesagt, das muss man leider abreißen, weil sonst hast du da mehr Ärger als Ersparnisse. Das heißt, wenn wir das jetzt kaufen sollten und dann bauen, dann müssen wir erstmal so einen alten Schweinemaststall abreißen und dann eine neue Infrastruktur aufbauen. Und das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung für so ein kleines Projekt wie wir.
Ja, ihr rechnet für Kauf, Abriss und Neubau mit Kosten von etwa 2 Millionen Euro. Wie wollt ihr das finanzieren?
Also weitgehend über Direktkredite, hoffentlich ohne Bankkredite. Und ein Teil vielleicht eben noch in Form von Spenden und Subventionen. Gerade für den Bau von Infrastruktur gibt es durchaus Agrarsubventionen. Das ist so ein kleiner, schon ein bedeutender Posten auch, aber das ist unsicher, wie viel man da genau kriegt.
Das Ganze würde über das Modell des Mietshäuser-Syndikats laufen? Oder?
Da sind wir in einem Prozess. Also es ist so, wir... Moment, kurz zur Finanzierung, weil du gesagt hast, also Direktkredite. Es ist nämlich so, wir haben aktuell schon im Mitgliederkreis und SympathisantInnen rundherum ungefähr knapp 800.000 Euro an Absichtserklärungen jetzt bekommen. Da gibt es auch auf unserer Webseite die Möglichkeit, solche Absichtserklärungen abzugeben. Und das sind schon 40% des Kapitals. Und wir haben gesagt, bei 1,3 Millionen würden wir schon den Kauf tätigen, und weil wir da noch den Abriss machen können und so ein bisschen Erschließung und so weiter. Und dann aber eben für den Bau und so weiter langfristig brauchen wir dann schon die 2 Millionen. Und dann zweitens zu deiner Frage nach der Rechtsform. Ne? Das ist eine der Knackpunkte hier drin. Wir wollen im Prinzip das Land der Spekulation entziehen. Das ist tatsächlich analog zum Mietshäuser-Syndikat. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Es gibt SolarWies, die das mit einer Genossenschaft machen. Es gibt die sogenannte Kulturland auch. Das ist sowas wie eine übergeordnete Genossenschaft. Das sind Modelle, die wir uns alle angeschaut haben, die durchaus machbar wären. Aber aktuell wollen wir den Weg mit dem Acker-Syndikat gehen. Das ist eben eine Struktur, die relativ neu ist, die noch nicht so viele Äcker und so weiter gekauft hat. Also ein bisschen Pionierarbeit ist damit drin. Aber die Philosophie ist sehr ähnlich wie beim Mietshäuser-Syndikat. Das heißt, das Acker-Syndikat will im Prinzip ein Vetorecht haben auf sowas wie den Verkauf der Flächen. Und somit schafft man etwas, was also eine gewisse Unverkäuflichkeit und ein Land und Hof, was einfach ein Gemeingut ist. Und das ist zum Teil auch eine Motivation für Leute, auch da zu investieren, wenn sie wissen, okay, ich investiere in etwas, was nicht irgendwann so privatisiert wird, sondern da schaffen wir ein Gemeingut, was einfach für ökologischen Landbau in unserer Region hier in Freiburg auf viele, viele Jahre in die Zukunft garantiert ist.
Jetzt zahlen die Mitglieder der Gartenkoop ja durchschnittlich, das ist wichtig zu sagen, dass man auch weniger zahlen kann, trotzdem durchschnittlich zahlt eine Mitgliedschaft so ganz grob 140, 150 Euro im Monat, um den Betrieb zu finanzieren und dann wöchentlich Gemüse zu bekommen. Das ist... schon eine nicht ganz billige Angelegenheit. Gibt es nicht das Risiko, dass durch den Hofkauf der Mitgliedsbeitrag und damit de facto dann auch in der Folge das Gemüse noch teurer wird und es einige dann vielleicht zu teuer finden könnten?
Definitiv, das ist ein Risiko, das wir sehr ernst nehmen und auch so durchspielen. Ja, also ganz kurz noch zur Erläuterung. Wir haben auch in diesem Jahr den kleinen Ernteanteil eingeführt und das sind so circa 60% von dem normalen Ernteanteil. Und da ist der Durchschnittsbeitrag so um die 95 bis 100 Euro im Monat. Aber wie gesagt, wir haben diese Möglichkeit, dass Leute nach Selbsteinschätzung zahlen. Und es gibt Leute, die weniger zahlen, Leute, die mehr zahlen. Aber in der Summe haben wir es bislang immer geschafft, das Projekt zu tragen. Wir haben eigentlich immer eine schwarze Null am Ende des Jahres. Und wenn du jetzt rein nach wirtschaftlichen Kriterien guckst, dann müsste es eigentlich die Gartenkorb Freiburg eigentlich gar nicht geben. Also wenn jede Betriebswirtin, die sich das irgendwie anschauen würde, denkt, was, so eine hohe Vielfalt, zahlt überdurchschnittlich, also mehr als Mindestlohn und macht hier einen Aufwand und so weiter. Also es würde, also aus rein gewerblichen Kriterien heraus würdest du sagen, sowas geht nicht. Ne? Und in irgendeiner Form ist es auch riskant, weil die gesamte Branche inklusive der Solawi ist enorm unter Druck. Also das siehst du ganz klar in den Entwicklungen ab 2022, also Post-Corona, Ukraine-Krieg und Inflation, hast du die Lebensmittelpreise, die wirklich explodieren. Jetzt zahlen wir mittlerweile ungefähr 35% mehr als noch vor, also ungefähr 2022. Und auf der anderen Seite haben die meisten Leute ja auch an Kaufkraft verloren. Das heißt, da findet eine riesige Verschiebung bei den Leuten, weil die einfach am Essen sparen, indem sie halt in den Discounter gehen und so weiter. Und das ist halt der Tod für die kleinbäuerliche Landwirtschaft oder für kleine Betriebe. Das heißt, der Druck ist überall zu spüren, nicht nur bei uns. Und genau, dann könnte man sagen, okay, also wir wollen irgendwie überleben und warum macht ihr gerade diesen Schritt, wo ihr noch mehr Risiko eingeht oder so. Kann man so sehen. Andererseits, ich weiß nicht, dieses Projekt lebt einfach von Idealismus und von vielem Engagement. Und das ist einfach in weiterhin in dieser Linie und in dieser Motivation. Wir schaffen da einen Ort, gerade weil wir nicht genau wissen, wie sich die Zukunft entwickelt. Und rundherum ist alles von absoluten Krisen geprägt, von geopolitischen Konflikten, Klimakrise, Trend zum Autoritarismus und was weiß ich. Und gerade deswegen denken wir, nein, wir müssen irgendwie eine Art kollektive Selbstwirksamkeit irgendwie auch beweisen. Und es ist der Moment einfach, um uns kollektiv diese Sicherheit irgendwie hier in der Region zu schaffen. Und also meine Hoffnung ist, dass wir im Gegenteil einen Ort schaffen, an dem wir ja sowas wie eine Keimzelle haben können, die einfach ein anderes Wirtschaftsmodell irgendwie aufrechterhält. Und klar werden wir da ein gewisses Risiko eingehen, aber wenn sich immer wieder die Leute auch finden. Also das Problem ist nicht so sehr das Geld, das Problem ist hauptsächlich, dass wir langfristig die Anzahl an Menschen finden, die Lust haben auf dieses Modell des Wirtschaftens, auf ökologische, landwirtschaftliche Produktion und Ernährung hier in der Region. Das ist eigentlich das Hauptding. So.
Stichwort Menschen finden, jetzt ist es bei der Gartenkorb ja auch nicht immer ganz einfach ausreichend Mitglieder für Arbeitseinsätze zu bekommen. Wenn jetzt noch ein neuer Hof gebaut werden muss, etc., Flächen irgendwie hergerichtet werden müssen, ist das denn auch dann von der Kraft der Mitglieder übernimmt man sich da nicht?
Es ist definitiv ein Risiko. Ich glaube, von der Gründungszeit haben wir das auf jeden Fall auf dem Schirm, weil in der Gründungszeit hast du über zwei, drei Jahre enorm viel reingepowert in der Gründungszeit. Und dann kamen danach Probleme, Burnouts und so weiter im Projekt. Und wir haben das gut überstanden. Und ich glaube, für jetzt haben wir auch ganz klar das als Baustelle so identifiziert, wo wir gesagt haben, nee, also wenn wir das machen, dann müssen wir das irgendwie so hinkriegen, dass wir uns eben von den Kräften her nicht übernehmen. Und lass uns da vielleicht eben versuchen, mehr Leute, mehr Geld und Mittel zu mobilisieren, damit eben nicht Einzelne einfach sich da übernehmen und wir danach in so einen Burnout kommen. Das heißt, es wurde relativ früh thematisiert. Auch diese ganzen Risiken, die du ansprichst, waren auch Thema in der großen Mitgliederversammlung. Und ja, das ist eine Herausforderung, da bleiben wir dran. Und ich denke, ja, also so ganz blauäugig laufen wir jetzt auch nicht da rein. Ne? Wir wissen schon, dass wir da ein gewisses Risiko, oder wie soll ich sagen, wir gehen da einen Weg, der nicht einfach sein wird, ne? Und wir müssen da Arbeit reinstecken. Aber ich nehme mal an, dass das jetzt für eine Phase auch sein wird, dass wir ein bisschen stärker belastet sind. Aber im Großen und Ganzen wird sich das Modell mehr oder weniger so weitermachen wie bisher. Und das ist auch cool, weil, also wir haben für uns auf jeden Fall gesagt, hey, das Modell, wie es gerade läuft, das muss auch sozusagen in dieser Phase des Umzugs, des Baus, des Kaufs, muss genauso stabil weiterlaufen. Ne? Und es gibt genauso Leute, die gesagt haben, hey, ich stecke meine Energie jetzt eben nicht in den Neukauf, sondern ich stecke meine Energie jetzt rein, damit das andere richtig stabil läuft. Und genau, also es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen, und eine davon ist einfach, das Modell an sich am Leben zu halten.
Du hast es gesagt, die Vollversammlung der Gartenkoop hat schon grünes Licht gegeben für den Kauf.
Und unter drei Bedingungen. Also es war im Prinzip wie eine Art kollektive Absichtserklärung. Die drei großen Bedingungen sind einmal die Finanzierung, wo wir eben bei 40% sind. Zweitens die Baugenehmigung. Da läuft Baugenehmigung. Und das dritte ist eben die endgültige Rechtsform. Bei der Baugenehmigung ist es so, dass wir eine Bauvoranfrage machen, und da haben eine super Arbeitsgruppe gerade im Moment mit der Unterstützung von drei ArchitektInnen. Und das läuft. Und bei der Rechtsform haben wir jetzt eben diesen Prozess mit dem Ackersyndikat. Da haben wir eine Veranstaltung jetzt gerade am 4. Februar. Da sind alle, die vielleicht dieses Gespräch hören oder interessiert sind, herzlich eingeladen. Das ist auf unserer Webseite gartenkoop.org auch angekündigt. Das ist eine Online-Veranstaltung. Und genau, und wenn wir diese drei Baustellen, die wir jetzt parallel so vorantreiben, zusammen mit vielen anderen Sachen noch, aber das sind so die Hauptdrei Dinger, wenn die erfüllt sind, und auch beim Geld haben wir uns als Schwelle 1,3 Millionen gegeben, weil damit könnten wir das Land kaufen, plus die ganzen Nebenkosten, den Abriss und ein bisschen Erschließung, auch sowas wie Wasser, wir müssen da zum Beispiel einen Brunnen anlegen, und genau, ab da würden wir den Kauf tätigen.
Genau, vielleicht noch ein paar Worte zum Zeitplan, wie sieht der aus?
Also es ist extrem knackig, aber das ist erstmal mit dem, was wir arbeiten. Die Familie Kiechle möchte eigentlich zum Ende Juni ihren Betrieb auflösen, beenden, und der Kauf soll mehr oder weniger zeitgleich stattfinden. Und deshalb ist das so unsere Deadline, auf die wir hinarbeiten. Wir sind eigentlich grob im Plan, den wir so gezeichnet haben. Unser öffentlicher Auftritt ist im Moment noch nicht so ganz gut. Da hoffen wir, dass es bald losgeht, auch mit besserer Webseite, Film und so weiter, mehr Flyer. Und dann werden wir im Prinzip in diesem Frühling und eben bis in den Juni diese Kampagne am Laufen haben und hoffen, dass wir da die nötige Finanzierung hinkriegen, damit wir diesen Traum umsetzen können.
Heißt, ihr sucht jetzt konkret Menschen, die euch mit Direktkrediten unterstützen?
Ja, und also Direktkredite sind natürlich super. Das ist schon mal eine großartige Form der Unterstützung. Ideal ist natürlich zinslose Darlehen. Das ist auch eine Form von Spende im Prinzip. Ein bisschen Zins werden wir wahrscheinlich anbieten können, aber so eine solidarische Landwirtschaft kann keine großen Sprünge machen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar wie jetzt Mietprojekte, Hausprojekte. Aber es gibt auch andere Formen der Unterstützung. Man kann auch mit Material oder Spenden oder Know-how oder so. Also setzt euch gerne in Verbindung mit uns. Im Moment suchen wir auch eine Person für Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir eine kleine Stelle ausgeschrieben, eine Honorarstelle. Ja, und ein Beispiel, zum Beispiel jetzt ist im Gespräch, ob wir eventuell das Nachfolgeprojekt werden könnten für den Pavillon, der im Kleinen Escholz aufgebaut wurde. Das ist jetzt noch nicht entschieden, aber es ist ein Gespräch, und das wäre total spannend. Das würde sehr gut passen quasi. Man kann den abbauen, den könnten wir bei uns auf dem Hof wieder aufbauen. Und ich glaube, wir brauchen genau solche Zufälle. Noch 1, 2, 3, 4 solche Zufälle unterwegs von Betrieben, Initiativen, Organisationen, die uns in irgendeiner Form noch so unterstützen können. Und dann kann das durchaus einfach richtig gut über die Bühne gehen.
Dann abschließend noch ein Blick in die Glaskugel Gartenkoop im Jahr 2036, in 10 Jahren. Wie sieht's aus bei der Gartenkoop?
In 10 Jahren, ja, da wünsche ich mir, dass wir auf jeden Fall eine schöne, funktionierende Hofstelle haben, mit kurzen Wegen, die weitgehend auch mit erneuerbaren Energien funktioniert, mit Solar, dass wir eine Mischung haben von Mikrolandwirtschaft, also die Flächen, die ganz nah an der Hofstelle sind, quasi alles von Hand und so weiter gemacht werden können, und die Flächen, die weiter weg sind, mit für Lagerkulturen und so weiter, eher mit Elektrotraktoren, die dann über Solarenergie aufgeladen werden, dass wir eine Niedrigenergiekühlung haben, die mit Grundwasser gekühlt ist, dass weitere neue Ideen, also sozial wie auch ökologisch, da entstehen, dass die Leute gerne und schnell nach Mengen kommen können, über den Zug oder mit dem Fahrrad, und sich dort an Einsätze beteiligen. Dass der Ort auch mehr ist als nur Gartenkorb, dass das ein Ort ist, wo sich auch andere Initiativen aus diesem Ernährungsbereich mit uns treffen können, wie Ernährungsrat, Agrikultur oder eben andere Höfe, ein Ort der Vernetzung. Vielleicht auch Projekte dort passieren können, die mehr als nur unsere Gemüseproduktion sind, sondern in Kooperation vielleicht mit anderen Höfen. Und überhaupt in der Region denke ich, dass wir in Richtung von so einer Art Solawi-Cluster uns vielleicht entwickeln. Da gibt es eben Bemühungen, uns eine gemeinsame Sichtbarkeit zu geben, vielleicht gemeinsame Strukturen zu schaffen. Es gab mal diese Vision der sogenannten Lebensmittelpunkte, aber ich glaube, das ist eine extra Radiosendung, Fabian, wenn ich das anfange zu erläutern. Von daher hoffe ich mal, dass wir in 10 Jahren auf jeden Fall da einen lebendigen Ort haben, der uns einfach Resilienz gibt, die Ernährungswende vorlebt. Und auch, wir werden auf eine sehr turbulente Zeit zusteuern. Das muss man uns gar nicht was vormachen. Geopolitische Konflikte werden zunehmen, Klimakrise, der Autoritarismus. Und ich hoffe, dass wir einfach da einen Ort schaffen, wo wir eben, wo viele Menschen aus Freiburg einfach einfach eine Resilienz finden, eine Stärke finden, um sich auch gegen diesen ganzen Trends zu organisieren.
Die Freiburger Gartenkoop will einen eigenen Hof kaufen bei Mengen zwischen Schallstadt und Bad Krozingen, will damit näher an Freiburg ranrücken und sucht dafür auch jetzt UnterstützerInnen, um das Ganze zu finanzieren und auch stemmen zu können. Und mehr Infos gibt es auch auf der Webseite der Gartenkoop unter gartenkoop.org.
Die Gartenkoop Freiburg will einen eigenen Hof bei Mengen kaufen. Das war ein Interview mit Luciano von der Gartenkoop. Und mit diesem Schwerpunkt auf solidarische Landwirtschaft geht das Arbeitsweltradio bei Radio Dreieckland zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Da fonte do rio, joguei minha vida pra nadar. Cuida minha alma no afogar, na correnteza do dia a dia. Vai minha vida, riachuelo, na tua sangria me mandar. Eu vou levar.